So, lassen Sie uns pünktlich anfangen mit der Vorlesung heute in der klinischen Chemie. Thema soll sein heute Aspekte des Wasser- und Elektrolythaushalts. Damit Sie so ein bisschen einen Eindruck kriegen, welche Bedeutung akute Störungen im Wasser-Elektrolythaushalt haben können, habe ich hier mal ein authentisches Fallbeispiel, das im Rahmen einer Medizinerfortbildung vorgestellt wurde, hier zitiert. Und zwar ist das jetzt hier das Beispiel einer 20-jährigen Studentin, die an der Universität in Kalifornien, in Los Angeles, in der Klinik aufgenommen wird, in der Notaufnahme. Was ist passiert? Sie ist auf einer Party vorher gewesen, hat mehrere Tabletten Ecstasy konsumiert, hat viel getrunken, getanzt bei der Party, ist mit den Freunden dann ganz normal zunächst nach Hause gekommen und am nächsten Morgen finden ihre Freunde die Studentin nicht mehr ansprechbar vor. So, dann wird der Notarzt verständigt. Die Patientin hat keine Vorerkrankungen gehabt. Das ist die Ausgangssymptomatik, der Untersuchungsbefund. Wir sehen hier eine Patientin, die tachykard ist, tachypnoisch, eine Hypotonie hat. Sie hat Hinweise auf Wassereinlagerungen in der Lunge, feinblasige Rasselgeräusche. Und der Bewusstseinszustand ist maximal beeinträchtigt. Sie hat symmetrisch dilatierte Pupillen, die nur noch eine minimale Lichtreaktion zeigen. Also ein lebensbedrohlicher Zustand. Wie sind die weiteren Befunde, die Laborbefunde dann einzuordnen? Man hat das Labor hier gesehen. Ein Natriumwert von 117 zeigt, dass da eine massive Erniedrigung ist. Unauffällige Glukosewerte, unauffälliger HB-Wert. Man hat die Serumosmolalität bestimmt, die hier mit diesem Wert von 245 auch ganz maximal schon erniedrigt ist, bei unauffälligem Urin, spezifischem Gewicht. Wegen der Bewusstlosigkeit hat man dann natürlich auch ein kraniales CT gemacht und sieht da eine massive Wassereinlagerung, ein Hirnödem, was dann die neurologische Symptomatik ja auch gut erklärt. In einem weiteren Verlauf wurde dann eine Infusionsbehandlung kombiniert mit Diuretikagabe gemacht, um letztendlich der Elektrolytstörung wieder Herr zu werden, den niedrigen Natriumwert zu korrigieren, eben aber auch Flüssigkeit auszuscheiden. Zur Natrienanhebung hat man hier also isotone Kochsalz in größerer Menge infundiert und auch in kleinerer Menge hypertone Kochsalzlösung, 3%. Kombiniert, wie gesagt, mit Schleifendiuretiken, die also eine massive Wasserausscheidung verursachen und einem osmotisch wirksamen Diuretikum, dem Manitol. Sie sehen, was passiert ist. Im weiteren Verlauf wurde tatsächlich das Natrium wieder nahe dem Referenzbereich angehoben. Aber die Patientin hat dann leider fatale Rhythmusstörungen entwickelt und konnte dann nicht mehr gerettet werden, nachdem sie also erfolglos reanimiert werden musste. Ja, also das ist ein Extrembeispiel einer akut aufgetretenen Störung des Wasserelektrolythaushalts. So gravierend muss es natürlich beileibe nicht sein, aber ich denke mal, es ist ein motivierendes Beispiel, sich vielleicht mit der Problematik des Wasserelektrolythaushalts ein bisschen auseinanderzusetzen. Kommen wir jetzt hier wieder zu ein paar nüchternen Ausgangsfakten, die man aber im Hinterkopf haben muss, wenn man den Wasserhaushalt bespricht. Wie sieht es denn aus? Circa 60% des Gesamtkörpergewichts bei einem Mann, bei einer Frau etwas weniger. 50% des Körpergewichts sind also durch Wasser verursacht. Auffällig ist schon bei den Säuglingen, dass das sogar 75% sind. Und das ist ein klinisches Korrelat, dass Sie sagen können, kleine Kinder, also Säuglinge, sind in besonderem Maße eben sehr schnell auch durch Störungen des Wasserhaushalts gefährdet und zum Teil auch dann vital gefährdet. Wenn wir jetzt das hier mal umrechnen für einen Mann mit 70 Kilogramm Körpergewicht, der hätte also sozusagen 42 Liter Wasser im Körper, das sich im Verhältnis 2:1 intrazellulär zu extrazellulär verteilt. Und wie Sie wissen, gibt es noch Unterteilungen im Extrazellulärraum, wo man den intravasalen Raum abgrenzt, der im Grunde hier mit Plasma bezeichnet ist, und den interstitiellen Raum, der im Verhältnis 3:1 zum Plasmavolumen beträgt. Wie sieht es aus mit der Wasserbilanz eines Erwachsenen? Wir haben eine Gesamtaufnahme in Form von Flüssigkeit, fester Nahrung und endogen gebildetem Wasser durch den Stoffwechsel in der Größenordnung von 2 bis 2,5 Litern. Dem entspricht natürlich eine gleich große Abgabe, erster Linie in Form des Urins, dann auch über die sogenannte Perspiratio insensibilis, also die nicht sichtbare Flüssigkeitsabgabe über die Haut und die Lunge. Damit ist nicht das sichtbare Schwitzen gemeint. Und dann im Normalfall, wenn ich nicht gerade Durchfall habe, verliere ich relativ wenig Flüssigkeit über den Stuhl. Klinisch wichtig ist die Kenntnis, dass man, wenn man jetzt Hyperthermie hat, also Fieber, wesentlich höherer Wasserverlust einzukalkulieren ist. Deswegen muss ja ein Fieberkranker in der Regel auch dann mehr Flüssigkeit zu sich nehmen, um eine ausgeglichene Wasserbilanz zu haben. Also man sagt hier 0,5 bis 1 Liter je Grad Erhöhung über die normale Körpertemperatur. Diese untere Tabelle gibt nochmal sehr anschaulich wieder, warum Kleinkinder besonders gefährdet sind, oder Säuglinge jetzt hier in dem Beispiel, besonders gefährdet sind durch Wasserverschiebungen. Sie sehen, wie das gesamte, die Extrazellulärflüssigkeit in Litern hier beim Säugling nur ca. 1,4 Liter beträgt. Davon werden 50% jeden Tag umgesetzt. Beim Erwachsenen sind es nur 16%. Also hier auch an dieser Zahl sehr eindrücklich, dass Kinder viel stärker gefährdet sind durch Störungen des Wasserhaushalts. Auch diese Abbildung kommt Ihnen sicherlich bekannt vor aus der Vorklinik. Hier sei nur noch mal daran erinnert, dass in den verschiedenen Kompartimenten Extrazellulärflüssigkeit und Intrazellulärflüssigkeit völlig unterschiedliche Ionenzusammensetzungen sind. Intrazellulär haben wir führendes Kation Kalium, nur wenig Natrium, und intrazellulär sind vor allem die Proteine groß, hochkonzentriert und das Phosphat. Extrazellulär sieht es ganz anders aus, durch aktive Ionentransportprozesse über die Zellmembran, hier gekennzeichnet durch diese Natrium-Kalium-Pumpe, haben wir hohe Natriumkonzentrationen, sowohl im Plasma als auch im Interstitium, ergänzt um das Chlorid als wichtiges Anion und das Bicarbonat. Demgegenüber spielt die Proteinkonzentration nur im Blutplasma eine gewisse Rolle, im Interstitium haben wir im Normalfall eine sehr proteinarme Flüssigkeit. Was kann man sagen zu den Grundprinzipien der Regulation im Wasserhaushalt? Erstens, es gibt eine sehr enge Verknüpfung des Wasserhaushalts mit dem Natriumhaushalt. Das ergibt sich eben durch diese ionale Zusammensetzung, wie ich sie gerade beschrieben habe, weil Natrium das führende Ion im Extrazellulärraum ist. Das Ziel der Regulation ist die Konstanthaltung des Volumens in der Extrazellulärflüssigkeit und das Konstanthalten der sogenannten Tonizität, Isotonie genannt. Wie wird das grundsätzlich reguliert? Wenn ich die Isotonie betrachte, dann wird das vor allen Dingen dadurch konstant gehalten, dass die Wasserbilanz aktiv verändert wird, also durch Wasserausscheidung oder durch Wasserretention oder Wasseraufnahme. Bei der Isovolumie gelingt die Regulation primär darüber, dass die Natriumbilanz angepasst wird. Jetzt könnten es konfliktäre Ziele geben, also Isotonie und Isovolumie sind gefährdet durch verschiedene Krankheitszustände, und was ist dann führend? Führend ist dann die Konstanthaltung des Volumens, weil ohne Volumen habe ich keinen Kreislauf und damit ist das Leben dann sozusagen begrenzt. Das heißt, im Zweifelsfall wird auch gegen Aspekte der Isotonie das Regulationsprinzip über die Natriumbilanz zur Aufrechterhaltung des Volumens bevorzugt. Hier nochmal kurz die Aspekte, wie die Regulation der Osmoregulation stattfindet und die Volumenregulation. Sie sehen, dass da Regelkreise sind mit verschiedenen Sensoren. Hier Osmoregulation findet vor allem im Hypothalamus statt. Wenn es zu einem Anstieg der Osmolalität kommt, ist die physiologische Reaktion, die ADH-Freisetzung, ADH wirkt dann in der Niere im Sinne der Antidiurese, also einer verminderten Wasserausscheidung, sodass also die Osmolarität dann eben wieder abgesenkt werden kann. Gleichzeitig wird ein Trinkverhalten durch Durstgefühl ausgelöst. Und hier die Aspekte bei der Volumenregulation, da sind verschiedenste Hormonsysteme involviert. Ich gehe jetzt gar nicht auf alle Einzelheiten genau ein, das kennen Sie auch schon aus der Vorklinik. Wichtig ist hier das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, die Katecholamine, die nicht-osmotische Freisetzung des antidiuretischen Hormons, die gibt es nämlich auch, und die sogenannten natriuretischen Peptide, das sind Regulationspeptide, die aus dem Herzen vor allen Dingen kommen, hier vorwiegend beim ANP aus den Vorhöfen, beim BNP aus den Herzkammern, die also die Wirkung haben einer Natriurese und einer Volumenausscheidung. So, jetzt kommen wir zum ersten klinisch-chemischen Begriff sozusagen in der Vorlesung heute. Das ist die Serumosmolalität. Das ist ein Parameter, der definiert ist als Gesamtzahl gelöster Teilchen. Diesmal nicht wie üblich sonst eine Konzentrationsangabe pro Volumeneinheit, also pro Liter, sondern pro Kilogramm Wasser. Einheit ist Milliosmol pro Kilogramm. Sie sehen hier für den Normalfall, wie sich sozusagen die Osmolalität aufbaut. Sie sehen hier nochmal Natrium im Serum, das führende Ion, dann mit den korrespondierenden hochkonzentrierten Anionen, Chlorid und Bicarbonat, aber auch nicht geladene Moleküle müssen in der Osmolalitätsbeurteilung mit berücksichtigt werden. Nämlich da sind vor allem die Glucose und der Harnstoff, die in relativ hohen molaren Konzentrationen vorhanden sind. Es gibt tatsächlich auch einfach die Möglichkeit, eine Berechnung dieser Serumosmolalität über beispielsweise so eine einfache Faustformel zu machen. Hier würden Sie also die molaren Konzentrationen der Substanzen einsetzen. Wenn Sie hier Glucose, wie häufig konventionell angegeben, in Milligramm pro Deziliter haben, müssen entsprechende Konversionsfaktoren berücksichtigt werden. Diese Serumosmolarität, die wird in engen Rahmen konstant gehalten. Sie sehen, dass der Referenzbereich für diese Osmolarität sehr eng ist. Hingegen gelten als kritische Abweichungen, also auch lebensbedrohlich, wenn die Osmolarität unter 250 absinkt oder über 340 ansteigt. Wie sieht es im Urin aus? Da sind sehr variable Verhältnisse und diese Abbildung der Säulen ist sozusagen nur ein Prototyp von verschiedensten Variationen. Sie sehen, dass hier zum Beispiel ein hoher Anteil der Urinosmolarität durch den in hohen molaren Konzentrationen ausgeschiedenen Harnstoff entsteht. Und die Elektrolytverteilung ist natürlich auch sehr stark von der jeweiligen Zufuhr mit der Nahrung abhängig. Das heißt, das sind jetzt nur Beispiele. Das kann sehr variabel sein. Sie sehen, dass das sich hier in einem extrem variablen Referenzbereich ausdrückt, 50 bis 1200 Milliosmol pro Kilogramm. Vielleicht sollte man noch behalten, wenn man fragt, wie gut die Niere zur Konzentrationsfähigkeit in der Lage ist, zur Konzentrierung des Urins, in der Lage ist, dann macht man einen sogenannten Durstversuch, also gibt dem Patienten nichts mehr an Flüssigkeit zu trinken unter kontrollierten Bedingungen, dann führt das ja in der Regel zu einem Anstieg der Serumosmolarität. Die physiologische Reaktion wäre eine ADH-Freisetzung und dann würde man nach 14 Stunden einen hochkonzentrierten Urin ausscheiden, der dann in der Regel über 800 Milliosmol pro Kilogramm Osmolarität aufweist. Wie macht man es im Labor? Ich hatte gerade gesagt, es gibt die Möglichkeit, mit einer Faustformel zu berechnen. Wenn man sie genau messen will, dann führt man eine sogenannte Kryoskopie durch. Hier ist zum Beispiel so ein Gerät, wie das auch grundsätzlich aufgebaut ist. Hier sind die Messküvetten, in die das Serum oder der Urin eingefüllt werden kann. Dann wird in dem Gerät die Temperatur abgesenkt in der Probe. Sie sehen hier diese Kurve. Und wenn Sie dann 0 Grad erreichen bei reinem Wasser, dann findet nicht sofort die ganze Eisbildung statt, sondern wir haben erst eine sogenannte Unterkühlung, dann durch eine Bewegung dieses Stabs kommt es dann zur Auskristallisation und damit bei reinem Wasser würde hier das Gefrierplateau bei 0 Grad erreicht. Und das Messprinzip ist nun, inwieweit dieses Plateau unter 0 Grad abgesenkt wird. Diese Differenz Delta T, die ist eben proportional der Anzahl der gelösten Teilchen. Damit hat man ein Maß für die Osmolarität. Also es wird praktisch dieses Delta T in einem Gerät bestimmt. Aus den beiden Aspekten, dass ich eine Osmolarität berechnen kann und sie kann ich aber auch messen, gibt es ähnlich wie bei der Anionlücke im Säure-Basen-Haushalt hier auch eine Lücke. Die nennt sich osmotische Lücke. Sie ist definiert als die Differenz aus der gemessenen Serumosmolarität minus der berechneten. Und normalerweise entsteht eben, da das ja eine Faustformel ist, die nur wenige Faktoren berücksichtigt, eine kleine Differenz, wie hier angegeben, kleiner 6 Milliosmol pro Kilogramm. Was ist der Nutzen einer solchen Kalkulation, einer osmotischen Lücke? Wenn die Lücke aufgeweitet ist, dann ist das ein Hinweis darauf, dass anormale osmolytische Substanzen da sind, die da, und zwar in einer erhöhten Konzentration, die da nicht so hingehören. Das sind jetzt Hinweise, wie man sie vielleicht auch aus dem Säure-Basen-Haushalt durch die Anionlücke bekommen kann, eine Laktatazidose, eine Ketoazidose, die würden ja auch zu einer vergrößerten Anionlücke beitragen, Intoxikation zum Beispiel durch Alkohole oder wenn man Iatrogen-Osmolyte zuführt, wie zum Beispiel jetzt in dem Fallbeispiel dieser Studentin, wo auch eine Mannittherapie gemacht wurde, dadurch würde dann die osmotische Lücke entsprechend größer. Ich habe hier mal ein Beispiel für einen Blutalkoholgehalt von 1 Promille. Das ist ja sozusagen für manche durchaus jetzt nicht so selten, dass sie das erreichen. Dann haben sie eine Osmolalitätssteigerung um 22 Milliosmol pro Kilogramm. Das Schöne an dieser osmotischen Lücke ist, da bin ich nicht an die Analytikfähigkeit für alle möglichen Gifte gebunden, sondern ich kann einen indirekten Hinweis bekommen. Als Alkohole werden natürlich nicht nur Ethanole konsumiert, sondern auch andere giftige alkoholische Substanzen. Wie hoch deren Konzentration ist, kann ich über so eine osmotische Lücke quasi dann abschätzen. Gucken wir uns jetzt nochmal an, was ich jetzt für einen Nutzen habe. Also das wäre jetzt hier in dieser Grafik der Normalzustand, die berechnete Osmolarität, die hier eine ganz kleine osmotische Lücke im Normalzustand macht. Jetzt habe ich einen Patienten, der ein Diabetiker ist, der ein hyperosmolares Koma hat. Die Glucose geht ja in die Berechnung mit ein. Das heißt, bei so einem Patienten ist per se die osmotische Lücke nicht vergrößert. Beim Ethanolintoxikierten, da haben wir diesen Nutzeffekt. Ethanol ist natürlich kein Bestandteil der berechneten Osmolarität. Das heißt, hier würde eben das offenkundig, dass die osmotische Lücke aufgeweitet ist. Wenn wir jetzt Wasserelektrolythaus besprechen, dann muss man sagen, als Labormediziner muss man da ganz schön vorsichtig sein, denn es gibt natürlich keine vollständige Interpretation dieser Werte, ohne dass man auf die Klinik Rücksicht und Rückbezug nimmt. Volumenänderung der Extrazellulärflüssigkeit kann ich nur mit sehr begrenzter Möglichkeit im Labor erkennen. Muss man ganz klar sagen, das sind klinische Diagnosen. Ich kann natürlich den Mangel an Extrazellulärflüssigkeit, also Hypohydratation durch Durst, Tachykardie, Blutdruckabfall und eingeschränkte Nierenfunktion, also eine Oliguri, beziehungsweise eingeschränkte Urinausscheidung, so sollte ich es besser sagen, bei einer normalen Nierenfunktion erkennen. Eine Hyperhydratation, also eine Aufweitung des extrazellulären Flüssigkeitsvolumens, ist charakterisiert zum Beispiel durch Ödembildung, Dyspnoe, Gewichtszunahme, wenn ich den Patienten also auf die Waage stelle, kann ich sehen, und Lungenödembildung. Wenn man jetzt sich anguckt, wie würde sich eine Hyper- oder Hypohydratation auf Laborparameter auswirken, dann gucken wir uns diese Tabelle an. Die extrazelluläre Flüssigkeitsänderung der Hypohydratation bedeutet, dass der Wassergehalt im Blut sozusagen geringer wird und das heißt, die Bestandteile, die nicht entweichen können, zum Beispiel die Blutzellen, also Hämatokrit oder die Bluteiweiße, werden in erhöhter Konzentration vorliegen. Das ist also dann ein Hinweis darauf, dass eine Hypohydratation da ist. Umgekehrt bei einer Hyperhydratation, wenn diese Werte sinken. Natürlich können diese Faktoren Hämatokrit und Serumeiweiße auch durch andere Krankheiten sozusagen verändert werden. Deswegen ist das eben keine definitive Aussagemöglichkeit. Und dann teile ich diese Zustände nach der Tonizität grundsätzlich in diese drei Formen ein, sowohl die Hypohydratation in die isotone, hypotone und hypertone Form. Und ich gucke mir dann an, wie kann man das jetzt korrelieren mit diesen laborchemischen Parametern Serumnatrium. Sie sehen, dass in vielen Fällen hier in diesem einfachen Schema die Natriumkonzentration praktisch parallel geht mit der Tonizität. Ne? Also normale Natriumkonzentration und Isoton, Hypoton mit niedriger Natriumkonzentration und so weiter. Die Auswirkungen auf die Flüssigkeitsverschiebung zwischen dem intra- und extrazellulären Raum, die ja Ausdruck der unterschiedlichen Tonizität sind, sehe ich dann zum Beispiel am mittleren korpuskulären Volumen der Erythrozyten. Da habe ich ein Maß dafür, welchen Schwellzustand sozusagen die Zellen haben. Bei der Isotonensituation natürlich unverändert, bei der Hypotonen Wassereinstrom in die Zellen, also Ausweitung des intrazellulären Raums und umgekehrte Verhältnisse bei der Hypertonenstörung. Also orientierend kann man mit diesen Laborparametern tatsächlich, was auch zu Störungen des extrazellulären Flüssigkeitsvolumens sagen. Jetzt kommen wir zu der Hyponatremie. Das ist eine relativ häufige Störung, die man bei Patienten sowohl im Krankenhaus als auch ambulant antreffen kann. Von einer schweren Hyponatremie spricht man, wenn der Wert unter 125 Millimol pro Liter liegt. Die meisten Patienten haben eigentlich wenig Symptome. Wenn sie dann Symptome zeigen, sind das sozusagen Minussymptome, Lethargie, Orientierungslosigkeit, Kraftlosigkeit beispielsweise. Bei dieser Hyponatremie ist die labormedizinische Aussage Konzentration von Natrium im extrazellulären Wasser erniedrigt. So, jetzt ist die Frage, welche Ursachen könnte das haben? Und Sie sehen, dass es da eine ganze Variabilität von unterschiedlichen Ursachen gibt. Und zwar gucken wir uns hier zunächst mal die Hyponatremie an, die zu hypoosmolalen Situationen führt. Das sind hier diese ersten drei Situationen. Es gibt dann auch eine Hyponatremie, bei der die Osmolalität gleich ist. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das nennt man die sogenannte Pseudohyponatremie. Und es gibt sogar die Hyponatremie, die sogar bei erhöhter Osmolalität ist. Das ist ein direkter Hinweis darauf, dass nicht Natriumosmolyte erhöht sind. Diese ersten drei Variationen, wo die Hypoosmolalität mit der Hyponatremie gekoppelt ist, sind jetzt zu differenzieren nach der Situation des Wasserbestandes, also zu viel an Wasser, zu wenig an Wasser und wie sich sozusagen der gesamte Natriumkörperbestand verändert. Fangen wir an mit der ersten Form, das ist die hypoosmolale Hyponatremie, die einhergeht mit zu viel Wasser. Im Verhältnis ist das die Zunahme an Wasser stärker als die Natriumzunahme, sodass letztendlich eine Verdünnung des Natriums im extrazellulären Raum stattfindet. Deswegen spricht man von der sogenannten Dilutionshyponatremie. Klinische Zeichen sind typisch Ödembildung, starke Gewichtszunahme. Was sind Ursachen für so einen Zustand? Das sind die häufigen sogenannten hydropischen Erkrankungen, die also Wassereinlagerung mit sich bringen. Das ist die Herzinsuffizienz, die Leberzirrhose oder nephrotisches Syndrom. Oder eine akute oder chronische Niereninsuffizienz kann so etwas auslösen. Also eine Verdünnungssituation bei erhöhtem Bestand. Nach der Genese ist es renal oder nicht renal, kann man hier noch eine Groborientierung machen, wenn man sich denn die Natriumkonzentration im Urin anschaut. Bei den extrarenalen Ursachen ist die Urinnatriumkonzentration eher niedrig, während bei der Niereninsuffizienz eben die Natriumretention in der Niere gestört ist und deswegen hohe Urinnatriumkonzentration erscheinen. Ein typisches Beispiel jetzt hier für so einen Leberzirrhose-Patienten wäre so eine deutliche Ödembildung hier jetzt im sogenannten transzellulären Raum, Aszites als Beispiel. Ja, die zweite Situation, bei der wir die Befundung haben, Hyponatremie gekoppelt mit Hypoosmolalität, ist die Situation, wo ein überwiegender Natriumverlust im Verhältnis zu einem bestehenden Wasserverlust ist. Das ist die Situation, wo besonders starke Blutdruckabfälle zu verzeichnen sind, weil durch die Hypotone-Situation zusätzlich noch eine Verlagerung des Wassers in die Zellen hinein stattfindet. Pathomechanismen sind der Verlust von Flüssigkeit wiederum extrarenal, können das also die klassischen Situationen sein, durch Diarrhoe oder Erbrechen prolongiert, wenn durch Verbrennung oder Traumen sehr hohe Flüssigkeitsverluste nach außen zu verzeichnen sind oder eben auch große Flüssigkeitsverluste nach innen, Pankreatitis, Peritonitis oder Ileus, da haben sie dann die Flüssigkeit zum Beispiel ins Darmlumen verloren. Renaler Verlust kann ebenfalls Ursache sein für diese Situation, vor allen Dingen der Gebrauch von Diuretika, Erkrankung der Niere, die vor allen Dingen zu einer Salzverlust führen. Und es gibt auch interessanterweise ein sogenanntes zerebrales Salzverlustsyndrom, zum Beispiel nach Hirntraumen, Schädelhirntraumen kann das auftreten. Da werden also natriuretische Peptide im Übermaß freigesetzt, die dann eine massive Natriurese verursachen und dann auch konsekutiv Wassermangel verursachen. Oder wenn es zu einem Hypoaldosteronismus kommt, wo also die entsprechenden Mechanismen über die fehlenden Hormonwirkungen des Aldosterons ausgelöst werden. Die dritte Situation ist mit der Hyponatremie und Hypoosmolarität, wenn der Wasserbestand erhöht ist, der Natriumbestand normal, wir keine Ödembildung finden. Das ist das Interessante. Trotz erhöhten Wasserbestandes keine klinische Ödembildung. Dann haben wir das mit dem Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion zu tun. Das nennt man auch nach den Beschreibern Schwarz-Bater-Syndrom. Sie sehen, dass es dort eine Vielzahl von Ursachen gibt. Endokrine Ursachen, also Hypokortisolismus, Hypothyreose, psychogene Faktoren können das auslösen. Eine ganze Reihe von verschiedenen Medikamenten können zu so einem inadäquaten ADH-Freisetzungsmechanismus führen, sehr breit gestreut und auch sehr wichtig, es kann auch paraneoplastisch auftreten, zum Beispiel in kleinzelligen Bronchialkarzinom. Das Kennzeichen ist jetzt hier, dass hier eine inadäquat hohe Osmolalität im Urin ist, obwohl wir eine Hypoosmolalität im Serum haben. Das ist ja genau durch diesen Pathomechanismus erklärt, weil das ADH eben inadäquat freigesetzt wird. Jetzt kommen wir zu dieser Variante. Wir messen im Labor eine Hyponatremie, aber die Osmolalität, die wir im Labor ebenfalls messen, ist eigentlich normal. Und da kann ich Sie beruhigen, das ist keine Krankheit, das ist einfach nur ein labortechnisches Artefakt. Es hängt mit der Messtechnik der Ionenkonzentration zusammen. Und zwar gibt es Methoden im Labor, die, wenn Sie jetzt eine Natriumbestimmung im Labor anfordern, dann wird typischerweise eine ionselektive Elektronentechnik in verdünnter Probe gemacht. Früher hat man noch Flammenfotometrie eingesetzt, das sind immer hier die schönen Bildchen, die ich da sozusagen reinkopiert habe. Da hat man sozusagen auf diese Art und Weise die Ionenkonzentration bestimmt. Heute, wie gesagt, mit ionenselektiven Elektronen. Die sind davon abhängig, wie der Wassergehalt der Probe ist. Ist der Wassergehalt der Probe verändert, zum Beispiel wenn eine massive Hyperlipoproteinämie ist oder eine massive Hyperproteinämie, denken Sie an den Plasmozytompatienten, der 10 oder 12 Gramm Eiweiß haben kann, pro Deziliter, dann ist der Wassergehalt solcher Proben verringert und bei dieser Messmethode führt das dann dazu, dass der ausgegebene Natriumwert erniedrigt ist. Wir haben jetzt alle schon uns kennengelernt im Blutgas-Seminar, da habe ich auch von der ionenselektiven Elektrode gesprochen, nur diese ionenselektive Elektrode arbeitet, wenn Sie sich erinnern, im Vollblut und misst tatsächlich die freie Ionenaktivität. Das heißt, die ist nicht davon abhängig, wie der Wassergehalt der Probe ist. Das bedeutet, bei dieser Blutgasgerätemethode messen Sie immer, auch in Situationen, wo das Blut eben einen erhöhten Eiweißgehalt oder Lipoproteingehalt hat, die richtige, physiologisch richtige Ionenaktivität. Und das ist das ja, was letztendlich die Klinikbezogenheit hat. Also nochmal, diese Situation ist ein messtechnisches Artefakt und kann eben aufgeklärt werden, wenn Sie zum Beispiel durch ein Blutgasgerät dann die Kontrolle durchführen. Wir würden jetzt dieses dann auch hier nochmal einfügen in dem Beispiel der osmotischen Lücke. Wenn ich also auf eine Standardmethode mit der sogenannten indirekten ISE, wie sie in einem Laborautomaten vorhanden ist, die Natriumkonzentration errechne, dann habe ich in diesen Situationen bei einer Hyperlipidämie und Hyperproteinämie eine falsch niedrige Natriumkonzentration. Da ich diese Konzentration ja zur Berechnung der Osmolarität verwende, entsteht hier sozusagen künstlich eine osmotische Lücke. So, jetzt gehen wir noch zu der dritten Variante, die eigentlich eher dann doch selten anzutreffen ist, dass eine Hyponatremie sogar mit einer Hyperosmolarität, also sozusagen einem gegensinnigen Effekt, verbunden sein kann. Das ist ein direkter Hinweis darauf, dass Nicht-Natriumosmolyte in relevanten Mengen jetzt vorhanden sind. Und was ist das? Das ist typisch die Situation beim Diabetes mellitus, wo ich irrsinnig hohe Blutzuckerwerte haben kann. Oder wenn Iatrogen eine übermäßige Glukoseinfusion ist oder Iatrogen zum Beispiel zur Hirndruckbehandlung eine Mannitinfusion gemacht wird. Dann könnte so eine Situation entstehen. Die gegensinnige Veränderung des Natriums, die ist etwas einfacher in der Bewertung. Sie haben ja jetzt da fünf verschiedene Situationen bei der Hyponatremie gehabt. Hier ist es deutlich einfacher. Die Hypernatremie ist auch eine seltenere Erkrankung. Sie hat allerdings ebenfalls ein sehr gefährliches Potenzial für den Patienten. Sie kann eben zu schweren neurologischen Erscheinungen führen, zur Krampfbildung, Koma. Es können sogar spontane ICBs, intrakranielle Blutungen auftreten. Deswegen ist diese Hypernatremie auch eine sehr gefährliche Veränderung. Hier ist auf einem Dia, keine Sorge, jetzt kommen nicht wieder fünf Varianten, auf einem Dia zusammengefasst, wie sich die Hypernatremie darstellt. Allermeist ist die Hypernatremie Ausdruck von Wassermangel, Hypovolämie. Und wo geht der Wassermangel, wo ist der Wassermangel zu erklären? Dadurch, dass renal sehr viel verloren geht bei der osmotischen Diurese oder bei dieser Erkrankung, die Sie kennen, der Diabetes insipidus. Oder es könnte auch extrarenal verloren gehen durch Durchfälle, Schwitzen oder durch mangelnde Zufuhr, also langer bestehendes Dursten, dann wird man also hyperton und hypovolem. Die hypervoleme Variante der Hypernatremie, also Natrium zu viel und Wasser zu viel, aber Natrium noch relativ stärker gesteigert, die ist vor allen Dingen in der seltenen iatrogenen Situation, dass ich hypertone Natriumlösung infundiere oder eben eine bestimmte Variante der Dialyse durchführe, die sogenannte hypertone Dialyse, dann kann das passieren. Selten könnte es aber auch ein primärer Hyperaldosteronismus sein. Gut, dann gehen wir mal hier zum Diabetes insipidus Beispiel. Hier sehen Sie nochmal die grundsätzlichen Gegebenheiten. Beim Diabetes insipidus haben wir eine Unempfindlichkeit für die ADH-Wirkung oder eine mangelnde ADH-Produktion. Beim zentralen Diabetes insipidus kann durch Tumor, Entzündung oder Trauma die ADH-Sekretion aus der Neuroprofuse gestört sein. Hier jetzt mal in dem Beispiel ist es ein Tumor. Bei der renalen Form gibt es entweder genetische Ursachen für eine Insensitivität der Tubuluszellen gegenüber der ADH-Wirkung oder es gibt zum Beispiel chronische Elektrolytstörungen, die so einen Diabetes insipidus renalis verursachen. Sie sehen, wie sich das dann hier auswirkt, einerseits auf die Urinproduktion, hier in Blau dargestellt. Wenn ich also einen gesunden Menschen mit Wasser belaste, dann wird er mehr Urin ausscheiden. Wenn ich ihm hypertone Kochsalz gebe, dann führt das zu einem Osmolalitätsanstieg im Serum, also ADH-Sekretionsreiz. Mit anderen Worten, die Urinausscheidung geht zurück und das wird auch nur noch wenig gesteigert durch exogene ADH-Gabe. Beim zentralen Diabetes insipidus, wo also die Produktion von ADH ausscheidet, da sehen Sie, dass die Infusion der hypertonen Kochsalz eben nicht diesen ADH-Stimulus entscheidend setzt. Nur die exogene Gabe von ADH führt dann am reaktiven distalen Tubulus zu entsprechenden Rückgang der Diurese. Und das ist eben beim renalen, bei der renalen Form ebenfalls nicht mehr möglich, weil der Tubulus insensitiv ist. Jetzt käme ich noch zu dem nächsten wichtigen Elektrolyten, das ist das Kalium. Hier zusammengefasst in diesem Dia ist sozusagen der Kaliumstoffwechsel. Wir nehmen über die Nahrung, zum Beispiel über Gemüse, Obst, viel Kalium zu uns auf, ca. 75 Millimol pro Tag. Wird enteral resorbiert, verteilt sich dann ganz überwiegend durch die schon bekannte Natrium-Kaliumpumpe im intrazellulären Raum zu 98% ab. Nur 2% des Gesamtkaliums haben wir wirklich im extrazellulären Raum und da messen wir halt. Die Ausscheidungsmechanismen für Kalium sind im Normalfall sehr wenig über Stuhl, es sei denn, wir haben Durchfall, dann geht da sehr viel Kalium verloren. Oder eben viel entscheidender im Normalfall über die Niere. Das heißt, eine Hyperkalämie hat sicherlich was auch dann mit einer mangelnden renalen Exkretion zu tun, bei einer Niereninsuffizienz beispielsweise. Klinische Zeichen bei den Elektrolytstörungen, ja, das geht immer wieder hier auf diese verschiedenen Organsysteme, neurologisch, kardial, gastrointestinal und renal. Sie sehen, dass es hier Hyporeflexien gibt, bis hin zur Lähmung. Bei einer Hyperkalämie kann man eine Lähmung sozusagen der Muskulatur bekommen. Kardial treten Rhythmusstörungen auf, hier im Sinne der Bradykardie und Kammerflimmern bei einer Hyperkalämie. Hier vor allen Dingen treten bei der Hypokalämie Extrasystolen auf. Dann gastrointestinal habe ich hier eine Obstipation bis hin zu einer Ileusentwicklung bei einer Hypokalämie. Bei einer Hyperkalämie eher Plus-Symptome, also eine gesteigerte Motilität. Und was bei einer chronischen Hypokalämie sehr gerne auch auftreten könnte, ist eine Tubulopathie im Nierentubulus, die zu so einer Form eines renalen Diabetes insipidus dann führen kann. Wichtig sind hier die in den Kästen dargestellten Informationen. Haben wir eine schnelle Entwicklung der Kaliumveränderung, dann ist auch eine massive Klinik zu erwarten. Häufig haben Patienten aber nur ganz wenig Symptome und sind beileibe nicht so ausgeprägt wie hier in dieser Tabelle, weil die Hypokalämie sich vielleicht oder Hyperkalämie sich chronisch entwickelt hat. Das wird ja sehr gut toleriert. Ein Internist hat auch die Möglichkeit, den Kaliumwert mit EKG-Bildern sozusagen zu korrelieren. Typisch ist bei der Hyperkalämie, dass hier so ein zeltförmiges T auftritt und eine QRS-Verbreiterung. Bei der Hypokalämie ist vor allen Dingen hier die Absenkung des ST-Bereichs typisch. Aber das ist nicht mein Fachgebiet, das können die Internisten sicherlich deutlich besser erklären. Was wäre zu den Ursachen einer Hypokalämie zu sagen? Und wir können hier einmal sagen, ja, es ist zu wenig zugeführt. Also schlechte Ernährung und nicht ausgewogen, wenig Obst beispielsweise. Es können Verteilungsmechanismen sein. Wir haben im Blutgasseminar schon ausführlich darüber gesprochen, eine Alkalose führt direkt zu einer Hypokalämie durch den intraextrazellulären Austausch von Kalium und Haplosion. Eine Glucose-Insulin-Behandlung führt ebenfalls zu einer Hypokalämie, weil Insulin auch zu einer Beförderung des extrazellulären Kaliums in die Zellen hineinführt. Das heißt, man muss bei einer Insulinbehandlung auch den Kaliumspiegel im Auge haben. Es können dann natürlich eben auch Verlustmechanismen eine Rolle spielen. Die renalen Verluste spielen sich ab, wenn man in der polyurischen Phase eines Nierenversagens oder durch Diuretikagabe, ganz häufig Schleifendiuretika oder Thiazide können sowas auslösen, dann haben wir hohe Kaliumkonzentrationen im Urin. Oder es geht eben gastrointestinal verloren, dann wird im Urin eher ein niedriger Kaliumwert auffallen, weil die gesunde Niere dann versucht, möglichst Kalium zu retinieren. Endokrine Ursachen für eine Hypokalämie wären dann auch noch zu nennen, wie der Hyperaldosteronismus. Bei der Hyperkalämie haben wir auch hier wieder diesen Verteilungsmechanismus, Azidose beispielsweise, führt dann zu einer Hyperkalämie. Eine hohe Zufuhr macht in der aller Regel gar keine Probleme. Warum? Weil die hohe Zufuhr bei einer gesunden Niere kompensiert werden kann, weil das wird einfach wieder ausgeschieden. Die häufigen Ursachen für eine Hyperkalämie sind also hier in einer gestörten Ausscheidung zu sehen. Da sind vor allem die Niereninsuffizienz zu nennen und bestimmte Pharmaka wie die kaliumsparenden Diuretika und ACE-Hämmer übrigens auch, die gerne für die Hypertoniebehandlung eingesetzt werden. Der Aldosteronmangel würde dann entsprechend auch zu einer Hyperkalämie führen. Und denken Sie immer daran, wenn Sie vom Labor einen hohen Kaliumwert berichtet kommen, der für Sie nicht plausibel ist, es kann eine sogenannte Pseudohyperkaliämie sein. Die entsteht dadurch, dass bei der Blutentnahme zum Beispiel sehr heftig aspiriert wurde und Zellen kaputt gegangen sind. Wie gesagt, Zellen enthalten sehr, sehr hohe Kaliumkonzentrationen. Das ist eine häufige Störung, die im Labor dann zu beobachten ist. Letzter Elektrolyt, den ich jetzt hier auch noch kurz erwähnen möchte, ist das Calcium. Hier ein sehr einfaches Bild des Calciumstoffwechsels. Wir nehmen mit dem Nahrung, zum Beispiel Milchprodukte, sehr viel Calcium auf, die dann unter der Wirkung des aktiven Vitamin Ds, der sogenannten 1,25-Dihydroxy-Vitamin-D-Form, sozusagen resorbiert werden. Die wesentliche Ablagerung von Calcium findet bekanntermaßen ja im Knochen statt. Das wird gefördert durch Vitamin D. Vitamin D-Mangel wirkt sich natürlich dann auch in einer schlechten Calciumbindung im Knochen ab. Diese Wirkung vom Parathormon bewirken, dass bei einem Abfall des Calciumspiegels die Nebenschilddrüse Parathormon freisetzt und damit eine Knochenresorption fördert, die also Calcium freisetzt. Gegengerichtet sind die Wirkungen des Calcitonins. Das Parathormon und Vitamin D führen in der Niere zu einer verstärkten Calciumrückresorption. So, wichtig ist noch die Tatsache, dass das Calcium im Unterschied zum Natrium in einer sehr hohen Komplexbindung vorliegt. Nur 50% des gemessenen Gesamtcalciums sind biologisch aktiv. Hier sehen Sie jetzt mal die wichtigen Symptomkomplexe, die bei einer Hypo- oder Hyperkalzämie auftreten. Im Grunde im Praktikum oder im Seminar hatten wir schon ein bisschen die Hypokalzämie angesprochen. Da kann es zu dieser Übererregbarkeit kommen. Hier dargestellt im Bild ist das sogenannte Schwosteck-Zeichen, wo man den Facialis-Stamm hier über dem Jochbein beklopft und dann kommt es zu diesen Muskelzuckungen. Es kann eine Katarakt entstehen im Auge. Es gibt Herzrhythmusstörungen, typisch ist eine QT-Verlängerungszeit bei der Hyperkalzämie und eben halt die neuromuskuläre Übererregbarkeit. Die hatten wir schon im Praktikum auch in einem Fallbeispiel mal gesehen. Bei der Hyperkalzämie entstehen vor allen Dingen Störungen im Bereich der Niere durch Calciumablagerung im Gewebe, dann sprechen wir von Nephrokalzinose. Harnsteinbildung ist auch ein Problem bei einer Hyperkalzämie. Gastrointestinale Beteiligung kann in Form von Übelkeit, Ulzera sein, Obstipationsphänomene, muskuläre Schwäche und auch neuropsychologische Symptome wie Somnolenz können auftreten. Eine Hyperkalzämie kann ebenso wie eine Hypokalämie zu einem Diabetes insipidus renalis beitragen, dann entsteht eben auch eine Polyurie. Sie können davon ausgehen, wenn das Calcium über 3,5 Millimol ansteigt, dann ist das mit akuter Lebensgefahr verbunden, vor allem durch die dann sehr schlechte Nierenfunktion und Herzrhythmusstörung. Hier auf der Folie möchte ich nochmal zusammenfassend Ursachen für die Hypokalzämie darstellen. Einmal hier der Bereich der Alkalose, das haben wir im Praktikum ausführlich besprochen. Dann in der Praxis natürlich relativ häufige Ursache für eine Hypokalzämie ist nicht die Alkalose, sondern ein PTH-Mangel. Der ist iatrogen sehr, sehr häufig. Also akzidentelle Entfernung der Nebenschilddrüse bei einer Schilddrüsenchirurgie. Das kann tatsächlich relativ häufig dann einen Parathormonmangel auslösen, der dann den Calciumwert absinken lässt. Sie sehen, dass es eben aber auch Ursachen gibt durch eine erhöhte Komplexbildung. Hier ist mal das Beispiel der nekrotisierenden Pankreatitis anzuführen, weil hier es zu einer massiven Komplexbildung kommen kann und das Calcium entsprechend ausfällt. Fehlernährung beim Alkoholiker oder eben ein Malabsorptionssyndrom, wo also eine gastrointestinale Ursache festzustellen ist für eine verschlechterte Calciumresorption, die kann natürlich auch dadurch bedingt sein, dass wir einen Vitamin-D-Mangel in der Ernährung haben, also niedrige Vitamin-D-Spiegel, dann würde regulativ der Parathormonwert entsprechend ansteigen und man hätte da eine differenzialdiagnostische Möglichkeit und natürlich über die Vitamin-D-Bestimmung im Labor. Schleifentheoretiker können ebenfalls durch direkte Förderung der Kalziumausscheidung im Urin eine Hypokalzämie auslösen. Hier jetzt das letzte Dia, was ich zusammenfassend für die Hyperkalzämie sagen möchte. Wir haben einerseits wieder diesen Verteilungsmechanismus. Eine Azidose kann also die freigesetzten Calciumionen erhöhen. Hier müsste man sozusagen fragen, wo findet die Hyperkalzämie statt? Also ist das ein ambulanter Patient? Im ambulanten Bereich würde man eher vermuten, dass es eine Tumorbildung der Nebenschilddrüse ist in Form des primären Hyperparathyroidismus. Bei stationären Patienten ist die häufigste Ursache für die Hyperkalzämie tatsächlich ein zugrunde liegender Tumor. Bronchialkarzinom, Mammakarzinom, Prostatakarzinom beispielsweise kann dahinter stecken. Das heißt, man muss in jedem Fall bei einem stationären Patienten mit Hyperkalzämie unbedingt auch eine Tumorabklärung machen. Und wie hier angedeutet, ist dort auch ein spezieller Biomarker hilfreich in der Differentialdiagnose. Den nennt man PTH-Related Peptide. Das ist ein Biomarker, der große Ähnlichkeit mit dem PTH hat und auch an die PTH-Rezeptoren bindet und der eben zu einer massiven Kalziummobilisierung aus dem Knochen führen kann. Eine Hyperkalzämie kann in selteneren Fällen auch ausgelöst werden durch eine Vitamin-D-Intoxikation oder interessanterweise auch durch eine Sarkoidose. Bei einer Sarkoidose wissen Sie, dass in diesen Granulomen Epithelioidzellen, die machen jetzt sozusagen eine aberrante 1,25-Dihydroxylierung des Vitamin Ds, also das, was normalerweise ja sonst in der Niere passiert. Man kann also bei so einer Sarkoidose dann entsprechend hohe Werte feststellen, die dann zu einer gesteigerten Resorption führen. Damit wäre ich jetzt so ziemlich am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.